In Deutschland haben wir bekanntlich keine Erkenntnisprobleme. Wir sind ja eh die Klügsten und Besten von der ganzen Welt. Wir haben vor allem ein Politikversagen. Sehr gut illustrieren lässt sich das anhand der verfehlten bzw. nicht vorhandenen Präventionspolitik. In anderen Ländern ist man längst weiter. In Chile etwa klebt man seit vielen Jahren schwarze Warnachtecke auf zu fette, zu süße, zu salzige Lebensmittel. Man verbietet Werbung dafür und verbannt das alles aus den Schulen. Jetzt liegen erstmals Ergebnisse zu harten Endpunkten vor. Breaking News, wir reden von 2-3% weniger Übergewicht bei Kids. Klingt mickrig oder vielleicht nur so groß, wie man es gerade lesen möchte. Darüber sprechen wir heute und nebenbei sprechen wir auch kurz darüber, warum Deutschland das Gegenteil von Chile macht. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Episode vom Evidenz-Update-Podcast. Wir das sind
Martin Scherer,
nicht zu dicker Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am OKE in Hamburg. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler, der mal wieder ein paar Meter gehen sollte. Moin, Herr Scherer.
Moin, Herr Nössler.
Wie geht's Ihnen?
Nach Ihrem Kompliment umso besser.
Das haben wir nicht abgesprochen.
Ja, was ist das für eine Selbstwirksamkeitserfahrung, im Podcast zu hören, dass man alles richtig macht.
Okay, made your day.
Ja, absolut. Ja.
Neulich, quasi in der letzten Episode, wir hatten mit Oliver Heusinga gesprochen vom AOK-Bundesverband über das große Missverständnis Prävention. Und da hat der gekliffhängert, dass wir uns eben mit der schon anmoderierten Arbeit aus Chile beschäftigen sollen, / wollen. Wichtigste Frage, wo kommt die Arbeit hin?
In die Shownotes.
Nee, echt?
Ja, doch.
Na gut.
Also ausnahmsweise.
Ja. Okay, gut. Ich dachte in die Zuckernotes oder in die Fettnotes oder in die Alkoholnotes. Also in die Notes kommen Sie rein.
Metabolic Notes,
genau. Wir gucken eben auf diese Publikation, erschienen in The Lancet, frisch am 11. Juni publiziert. Es gibt natürlich auch einen Kommentar dazu, ein Editorial. Und es geht ein, ja, jetzt kommt mein rudimentäres Spanisch daher, ein Ley de Etiquetado y Publicidad de Alimentos. So, das ist 2012 schon in Chile beschlossen worden. 2016 hat es angefangen, in Kraft zu treten. Die New York Times hat das mal das umfassendste Maßnahmenpaket, ja, den ehrgeizigsten Versuch der Welt, die Esskultur eines Landes neu zu gestalten, genannt. Es gibt im Prinzip drei Komponenten. Es gibt diese schwarzen Warnachtecke, also hoch an Zucker, Fetten, Natrium, Kalorien etc. auf den Packungen. Es gibt ein Verkaufsverbot dieser Produkte an Schulen und es gibt ein Verbot von Werbung, die sich direkt an Kinder richtet. Und dann ist das Ganze auch noch ein Gesetz, das quasi stufenweise eskaliert in drei Schritten, 2016 begonnen, und dann wurden bis 2019 die Daumenschrauben immer weiter angezogen. Herr Scherer, warum ist Chile so radikal davor gegangen?
Ja, also erstmal sind Abkürzungen, so lieben wir Abkürzungen, nicht wahr?
Yes.
Und in diesem Paper kommt bestimmt 20 Mal die Abkürzung SLAL vor. Sie haben es eben schon genannt, Food Labeling and Advertising Law. Ich bin gerade am Überlegen, ich komme da aus dieser Gedankenschleife nicht mehr raus, wie das Gesetz in Deutschland heißen würde.
Nee, jetzt machen Sie mal einen Vorschlag.
Vielleicht Nahrungsmittel-Etikettierungsverbesserungsgesetz?
Naja, oder eigentlich bei unserer hiesigen Politik, kommen wir gleich noch drauf, Nahrungsmittel-Etikettierungsverbesserungsverhinderungsgesetz.
Also zu verbessern wäre da ja einiges. Also wir haben den Nutri-Score bei uns und der ist freiwillig. Manche haben das wahrscheinlich gesehen. Das geht von grün über gelb nach rot. Grün haben meistens Sachen mit viel Ballaststoffen. Ich habe heute Morgen eine Scheibe Vollkornbrot gegessen. Das war grün gelabelt im Nutri-Score. Und die Ballaststoffe treiben das natürlich dann in Richtung grün. Und rot wären alle Sachen von Ferrero. Deshalb wird man auf Ferrero-Produkten auch nichts Rotes finden.
Ja.
Wir haben es vom Prinzip, haben wir ein Labeling-System, das freiwillig ist. Und die Chilenen haben es anders gemacht. Sie haben tatsächlich nicht das Ampelsystem genommen, sondern eine schwarze Farbe, haben ein Achteck genommen, ja, kein Sechseck, kein Fünfeck, ein Achteck, und haben damit die ungesunden Nahrungsmittel gelabelt.
Ja.
Und ja klar, also warum haben die das gemacht? Die hatten ein massives Adipositas-Problem. Also in der Arbeit steht ja selbst, dass Chile international zu den Ländern mit besonders hoher Prävalenz von Übergewicht bei Kindern gehörte, und für 2023 waren 51% der Schulkinder unter 14 Jahren übergewichtig. Mhm. Und 24% adipös. Also das ist dann wirklich kein Randproblem, sondern die hatten da ein handfestes Public Health Problem.
Ja. Es gab ja hierzulande mal, es war noch Cem Özdemir seinerzeit Ernährungsminister, ne, gab es ja mal das KLWG, ne, das Kinderlebensmittelwerbegesetz, eigentlich ein sehr einfacher Name, ist dann leider nicht umgesetzt worden. Reden wir gleich drüber. Sie haben gesagt, Chile hat ein massives Problem. Die haben das offenbar nicht nur erkannt, Stichwort Erkenntnisproblem, schon mal gelöst, sondern die haben auch eine Schlussfolgerung aus der Erkenntnis abgeleitet und gesagt, wir müssen was dagegen tun, weil sonst platzen wir hier alle aus den Nähten, im wahrsten Sinne des Wortes so. Jetzt haben die also dieses Gesetz vor langer Zeit schon eingeführt und jetzt gibt es eine Studie. Und die ist in gewisser Weise so besonders, dass wir meinen, dass wir heute drüber reden müssen. Was ist an dieser Studie ja jetzt so anders als an dem, was man bislang kennt?
Also erstmal ist es natürlich so, dass das Chile, Sie haben es schon angesprochen, ein gutes Beispiel dafür ist, dass es eine Public Health Politik gibt, die nicht nur das Wissen oder das Verhalten adressiert, sondern die Ernährungsumgebung strukturell verändert. Also das waren ja nicht nur die Warn-Labels.
Warn-Labels?
Die Warn-Labels, sondern es waren auch Werbebeschränkungen und Schulregeln und wurden in einem Policy-Paket zusammengefasst. Das Besondere an dieser Studie ist, dass es eine nationale Kohorten-Differences-and-Differences-Analyse ist.
Oha.
Das heißt, 321.000 Kindern im Alter von 4 bis 6 Jahren aus öffentlichen und öffentlich subventionierten Schulen in Chile. Mhm. Und exponiert waren die Kohorten, die nach der Einführung des Gesetzes kamen. Das waren die Expositionskohorten. Und nach 18 Monaten Exposition sank dann die Wahrscheinlichkeit für Übergewicht Adipositas um 2,85 Prozentpunkte bei Mädchen, mhm, und um 2,40 Prozentpunkte bei Jungen. Und nach 6 Monaten waren das bereits kleinere messbare Effekte, die man da sehen konnte. Ja, und das Tolle ist eben, dass diese Studie eine relativ seltene Real-World-Evidence dafür liefert, dass Regierungen über einzelne Mini-Interventionen hinausgehen sollten. Nicht einfach nur Label drauf und fertig, sondern eben Warnlabels, Werberegulierung, Schulumgebung. Aber man muss bei dem Ganzen aufpassen, kommen wir vielleicht noch drauf. Das könnte auch dazu führen, dass es eben bei Privilegierten zu stärkeren Effekten kommt und dass es vielleicht dann nochmal eine andere zielgruppenspezifischere Politik braucht, die dann auch die soziale Ungleichheit adressiert.
Gehen wir gleich nochmal ein bisschen in die Methodik rein und schauen, was Sie schon angedeutet haben, was man daraus vielleicht auch an Erkenntnissen und an auch neuen Hypothesen mitnehmen kann. Vielleicht noch ein Wort dazu. Das ist, wenn ich das richtig sehe, ist diese Arbeit, die Autoren trifft man immer wieder in der Literatur, wenn es um dieses Law geht und die Evaluierung. Das ist jetzt keine Regierungsstudie, also es ist nicht von dem Gesetzgeber selbst gemacht worden. Es gibt aber ein Sponsoring, das sind die Bloomberg Philanthropies. Das ist offensichtlich eine Stiftung, die haben die Kohle, um sowas zu finanzieren, aber die haben auch eine sehr klare, wenn man auf der Webseite guckt, Agenda. Das ist dann schon ein, doch, wie ich finde, zu benennendes Interesse, oder?
Klar ist das ein Interesse. Die haben eine Meinung und eine klare Public Health Agenda. Aber eine Meinung dürfen sie ja haben.
Ach was.
Was sie nicht haben dürfen, ist Einfluss auf die Ergebnisse der Studie. Da gibt es jetzt erstmal keinen Hinweis für. Hm. Die Autoren sagen auch ausdrücklich, dass Bloomberg weder an Design, an Datenerhebung, an Analyse oder an Interpretation der Ergebnisse beteiligt war. Mhm. Aber Sie haben natürlich recht, das ist kein neutraler Akteur, sondern das ist eine Stiftung, die regulatorische Maßnahmen gegen Tabak, gegen Alkohol und ungesunde Ernährung aktiv unterstützt. Ein Industriesponsoring, Herr Nössler, werden Sie für so eine Studie nicht kriegen.
Das wäre es ja noch, genau. Ja. Südzucker sponsert so eine Studie. Ja. Dann würden wir sie wahrscheinlich aber auch mit anderen Augen wahrscheinlich lesen, ne? Und wahrscheinlich wären gewisse Ergebnisse schon erwartbar. So, jetzt reden wir bitte nochmal über dieses Design. Also wenn ich das richtig verstehe, wir reden hier über eine Beobachtungsstudie, die mehr oder weniger anhand einer definierten Kohorte, stichprobenartig, ein gesamtes Land versucht zu betrachten. Und Sie haben schon von Kohortendifferenz zu Differenzenanalysen gesprochen. Das, bitteschön, sollten Sie nochmal genau erklären. Was ist das? Warum wählt man sowas? Wie geht man davor? Und mal bitte auch ein Wort dazu, Stichwort Kontrollarm. Das ist keine kontrollierte Studie. Vielleicht können Sie das noch ein bisschen erklären.
Ja, also die Studie ist schon interessant, weil sie irgendwo zwischen Epidemiologie und Gesundheitspolitik steht. Randomisiert ist ja natürlich nichts.
Ja.
Wir hatten das, glaube ich, auch schon im Gespräch mit Herrn Heusinger. Man kann jetzt nicht ein ganzes Land randomisieren.
Ja.
Die Hälfte der Kinder bekommt jetzt Warnhinweise auf Lebensmittel und die andere nicht.
Ja, verblindet ist sie natürlich auch nicht.
Auch nicht. Nee. Ja, und wie gesagt, Länder, die unseren Podcast hören, sind sowieso sehend und nicht blind. Ja. Okay, da hätten sie es auch mal irgendwie ein etwas kräftigeres Lachen einspielen können. Ich fand den Joke gar nicht so schlecht.
Ha, ha, ha.
Ich dachte, sie hätten da eine Soundtaste für.
Na.
Zurück zum Design. Weil das eben schwierig ist, da ein kontrolliertes Design aufzubauen, haben die Autoren ein sogenanntes Cohorten-Difference-in-Differences-Design verwendet. Im Grunde genommen sind das unterschiedliche Geburtskohorten von Kindern, die dem Gesetz unterschiedlich lange ausgesetzt waren. Die älteren Kohorten, die durchliefen Kindergarten und Grundschule weitgehend vor der Einführung des Gesetzes und deshalb kann man sie als Kontrollgruppe ansehen. Die jüngeren Kohorten kamen während Kindergarten oder erster Klasse dann mit diesem Maßnahmenpaket in Kontakt und bilden die Interventionsgruppe. Und anschließend wurde dann untersucht, ob sich die Entwicklung des Körpergewichts zwischen diesen Gruppen unterschiedlich verändert hat.
Okay.
Und wenn man das jetzt, da sind sie immer ein Riesenfan von so Pico, Paco. Wenn man das in diese Logik packt, dann fangen wir mit dem P an. Das ist die Population. Das sind mehr als 320.000 chilenische Kinder im Alter von 4 bis 6 Jahren aus öffentlich subventionierten Schulen. Das war das P. Das E, wir haben ja keine Intervention in dem Sinne, sondern ein E, eine Exposure.
Mhm.
Exposition gegenüber der ersten Phase des chilenischen Gesetzes, dieses FLAL.
Mhm.
Und je nach Geburtskohorte betrug dann die Exposition 6 oder 18 Monate.
Mhm.
Sie, Komparator, das sind Kinder älterer Geburtskohorten, die ihre frühen Schuljahres vor der Einführung des Gesetzes durchlaufen hatten. Und Outcome wäre primärer Endpunkt, das war das Übergewicht beziehungsweise Adipositas.
Mhm.
Und die Autoren haben das dann operationalisiert als binären Endpunkt, also als Excess Weight. Und das macht die Arbeit so interessant, weil sie eben nicht das Kaufverhalten misst und auch nicht die Werbekontakte und auch nicht die Produktneugestaltungen, sondern sie misst einen gesundheitlichen Endpunkt.
Ja.
Und sie wollen eben sehen, ob ein nationales Public Health-Maßnahmenpaket tatsächlich beim Übergewicht oder sagen wir mal beim Körpergewicht von Kindern ankommt.
Ja. Also nichts Surrogate, sondern wirklich ein ganz hartes Ergebnis, ganz hartes Ziel, das man sich anschaut. Und wenn ich Sie richtig verstehe, ist diese Kohortendifferenz von zu Differenzenanalyse, wenn man quasi als Vergleichsarm in Anführungszeichen eine ältere Kohorte nimmt, das würde man auch als historischen Vergleich bezeichnen.
Ja, ganz genau.
Okay.
Also der Kontrollarm besteht ja nicht aus Personen, die parallel zur Intervention leben und das Gesetz nicht sehen, sowas gibt's auch nicht, sondern es wurde ja 2016 eingeführt und ab diesem Zeitpunkt waren dann auch alle chilenischen Kinder betroffen.
Mhm.
Deshalb musste man eine Gruppe davor nehmen.
Alles klar. Jetzt haben wir auch schon von den Ergebnissen gehört. Sie haben sie schon angedeutet und da habe ich wirklich gegrübelt. Also da bin ich im Abstract, keine Ahnung, da haben die mich aufs Glatteis geführt. Und zwar steht da drin, insbesondere bei Mädchen, hatten eine 2,85% geringere Wahrscheinlichkeit für Übergewicht, haben die gefunden. Es steht einfach 2,85%. Und dann habe ich mich gefragt, meinen die damit Prozentpunkte oder meinen die eine relative Risikoreduktion? Lösen Sie es mal auf.
Wie der Hesse sagen würde, Ufbase.
Ufbase. Ja.
Weil das ist wirklich missverständlich formuliert. Die Autoren berichten hier keine relative Risikoreduktion, sondern das sind die sogenannten Marginal Effects aus einem logistischen Regressionsmodell. Ein logistisches Regressionsmodell nimmt man immer bei einem binären Endpunkt.
Mhm.
Insofern sind das Prozentpunkte und nicht Prozent.
Mhm.
Das hört sich erstmal nach einer Spitzfindigkeit an, macht aber einen riesen Unterschied. Denn wenn ich jetzt zum Beispiel sage, das Risiko sinkt um 2,85%, dann denken viele Menschen an relative Risikoreduktion. Aber tatsächlich ist es eine absolute Veränderung der Wahrscheinlichkeit.
Mhm.
Nehmen wir zum Beispiel mal die Ausgangsprävalenz. Also in der Studie lag die Häufigkeit von Übergewicht bei Mädchen in der Vorschule bei ungefähr 48%. Eine Reduktion um 2,85 wäre dann grob, sagen wir mal, statt 48%, 45%. Machen wir mal 3 draus. Ne?
Mhm.
So, nicht 2,85, sondern 3. Um es einfacher zu rechnen, dann ist es eine Reduktion von 48% auf 45% Übergewicht. Aber das wäre dann eine relative Risikoreduktion von 6%. Deshalb würde ich schon sagen, die Formulierung im Abstrakt lädt schon zum Missverständnis ein.
Ja.
Aber es sind Prozentpunkte, nicht Prozent.
Alles klar. Und wenn ich Sie richtig verstanden habe, das ist vielleicht wichtig zu betonen, auch wenn es eine Spitzfindigkeit ist, wir reden hier um eine absolute Reduktion und jetzt kommt es der Wahrscheinlichkeit, Übergewicht zu bekommen. Das ist wichtig.
So ist es.
Okay,
so
das ist jetzt also keine absolute Reduktion in einer Population der Menge von Übergewicht, also der Prävalenz, sondern der Wahrscheinlichkeit, da reinzufallen. Man kann das doch aber eigentlich auch umrechnen in absolute Risikoreduktion, also ich sag mal so näherungsweise, die haben das ja auch beobachtet, die Prävalenzen. Es gibt einen riesen Appendix, wo man tolle Tabellen sich angucken kann, wenn man dafür die Zeit findet. Und ich finde das schon beeindruckend, wenn man sieht, bei den Mädchen zum Beispiel nach 18 Monaten, dass das 1,4% niedrigere Übergewichtsprävalenz hat. Bei Jungen immerhin 1,2%. Da reden wir von einer NNT von 75 bis 80. Ist das jetzt cool? Ist das viel?
Also erstmal, getreated wird ja nicht. Stichwort NNT, number needed to treat.
Danke.
Es wird reguliert.
Ja, also NNR.
Man könnte sagen NNR, Number Needed to Regulate.
Okay.
Und die Autoren berichten für Mädchen eine absolute Risikoreduktion von 2,85%, für Jungs 2,4%.
Mhm.
Wenn man jetzt daraus mit allen Vorbehalten so eine NNT-artige Kennzahl berechnet, landet man bei etwa 35 für Mädchen beziehungsweise 42 für Jungs und nicht bei 80. Also für 80 bräuchte ich eine absolute Risikoreduktion von 1,25%. Die habe ich jetzt in der Arbeit nicht gefunden.
Ja.
Muss man aufpassen. Also die NNT ist ja sozusagen die Umkehrung der absoluten Risikoreduktion. 1 durch absolute Risikoreduktion.
Ja, okay.
Ich weiß, wer hört eigentlich noch zu jetzt?
Es ist schwierig, aber ich sag mal so, am Ende, und das ist ja vielleicht auch das verbindende Element zu der Episode, die wir zuletzt hatten, Stichwort, wie angreifbar kann Wissenschaft auch sein für eben Lobbyinteressen. Ne? Und wir hatten, Sie erinnern sich darüber gesprochen, wie quasi das Evidenz-Barbecue, das wir ganz gerne machen, in anderen Kontexten dann natürlich auch gerne von der Lebensmittelindustrie benutzt wird, mit denselben Argumenten, um eben solche Studien auch auseinanderzunehmen. Deswegen ist es meines Erachtens, glaube ich, ganz wichtig, dass dass wir präzise vorgehen und eben auch einordnen, wie man das lesen muss. Ich habe übrigens mal nebenbei gegoogelt nach Number Needed to Regulate. Ich glaube, wir haben hier einen Begriff erfunden heute, Herr Scherer.
Ah, sehr gut. Gibt's denn noch nicht?
Es gibt zwei Treffer auf der ganzen Welt. Also nochmal, wenn ich in die Studie reingucke, ich finde es relativ schwer, aus diesen absoluten Wahrscheinlichkeitsreduktionen auf die Prävalenz dann herzuleiten. Aber nochmal zur Number Needed to Regulate. Ob das jetzt 30 oder 80 sind, ist vielleicht jetzt gar nicht so relevant, oder?
Nein, relevant ist, dass dieses Maßnahmenpaket wirkt. Hm. Es gibt ja jetzt nicht nur 30 oder 80 Kinder in Chile, sondern Millionen.
Ja.
Und dann hat es schon auch einen relevanten Public Health-Effekt.
Hm.
Und deshalb ist ja Public Health manchmal so schwer zu verkaufen. Die Kliniker, die lieben große Effekte bei einzelnen Menschen.
Hm.
Aber Public Health lebt nun mal von kleinen Effekten bei sehr vielen Menschen.
Ja, genau. Und das ist dann, wenn man in der Literatur guckt, gibt es diesen bemerkenswerten Aufsatz von 1985 von Jeffrey Rose, Sick Individuals and Sick Populations, wo er dieses Paradoxon beschreibt. Ne? Ich als Einzelner profitiere von Prävention in diesem Sinne, vielleicht nicht direkt, aber die Gesellschaft.
Genau, so wie Neil Armstrong bei der Mondlandung gesagt hat, ein
genau.
Kleiner Effekt für den Menschen, ein großer Effekt
für die Menschheit.
Für die Menschheit.
Ja. Ja.
Das ist genau das, was Rose gezeigt hat. Eine Maßnahme mit einem kleinen Nutzen fürs Individuum kann dann auf Public Health-Ebene richtig skalieren.
Mhm.
Und niemand würde für sich persönlich eine Politik fordern, die sein Risiko um 2 oder 3 Prozentpunkte senkt. Würde man nicht machen.
Mhm.
Aber wenn dieselbe Verschiebung dann Millionen von Kindern betrifft, dann sind das plötzlich Tausende von verhinderten Fällen von Übergewicht.
Ja.
Und dann wird's relevant.
Und hat mit am Ende auch einem gesellschaftlichen und mit einem ökonomischen Impact, was dann wiederum allen zugutekommt. Jetzt gab's da noch einen Endpunkt in der Arbeit. Ich gebe zu, ich hatte wirkliche Probleme, das im Detail irgendwie da noch nachzuvollziehen. Und ganz absurd wird's eben in den S-Tabellen, in dem Appendix. Da muss man irgendwie Bock drauf haben und Wochenende, wo es regnet. Es gab einen Endpunkt BATZ, B-A-Z abgekürzt. Da, sorry, da war ich dann wirklich raus. Was ist bitte BATZ, Herr Scherer?
Ja, vom BAM zum BATZ. Ja.
Ja.
Von 2 Wochen noch BAM, jetzt BATZ. Also das klingt so ein bisschen wie Batzi.
Batzi!
Aber es ist deutlich weniger niedlich. Also B-A-Z steht für BMI, 4-H-Z-Score.
Ist nicht besser.
Also vereinfacht schaut man jetzt nicht nur auf den Body-Mass-Index eines Kindes, sondern darauf, wo das Kind im Vergleich zu anderen Kindern gleichen Alters und Geschlechts liegt. Das ist ein bisschen wie die Sache mit den Perzentilen. Also der Z-Score, der beschreibt den Abstand vom Durchschnitt in Standardabweichung.
Mhm.
Ja, also es ist nur ein ähnliches Benchmarking wie die Perzentilen, aber läuft völlig anders. Nämlich funktioniert mit Standardabweichungen. Jetzt kommt aber die Ernüchterung. Die Autoren, die finden nach 18 Monaten eine Veränderung von etwa minus 0,03 Standardabweichungen. Das ist statistisch konsistent und passt auch zu dem Übergewichtsendpunkt, aber individuell ist es praktisch unsichtbar.
Mhm.
Also kein Kinderarzt dieser Welt würde ein einzelnes Kind sehen und dann sagen, du bist ja jetzt um 0,03 Standardabweichungen leichter geworden. Aber trotzdem, der zeigt eben, dass die gesamte Verteilung sich ein Stückchen nach links verschiebt.
Mhm.
Und nicht ein Kind wird schlank, sondern sehr viele Kinder werden minimal weniger schwer.
Ja.
Und das immer wieder im Rosengarten von Geoffrey Rose, für das Einzelne kaum wahrnehmbar, für die Bevölkerung potenziell relevant. Das ist das Präventionsparadoxon in seiner Reihenform.
Ja. Ordnen wir es gleich nochmal ein bisschen umfassender ein, was wir daraus auch irgendwie lernen können, aus diesen bis hier gefundenen Effekten, generell vielleicht auch über die Intervention, dass man vielleicht noch ein bisschen weiterdenken muss. Ich würde gern noch ein bisschen mehr Salz in die Methodikwunden streuen und vielleicht, ja, lassen Sie uns mal an der Stelle kurz Zuckerlobby spielen. Einfach damit wir auch die Gegenargumente verstehen, damit auch die Hörerinnen und Hörer diese Gegenargumentation, das sind ja, sagen wir mal, ja, Framings, die da benutzt werden, besser verstehen. Es ist jetzt nicht so, dass das hier die Arbeit top par excellence ist. Die hat natürlich ihre Schwächen. Und ich habe Ihnen mal 4 geschickt, von denen ich glaube, das könnten methodische Besonderheiten sein. Wollen Sie es mal kurz durchgehen? Über was sollten wir
uns... Genau, also ich spiele jetzt wirklich mal den Advocatus Diavolobby.
Diavolobby?
Weil... Man würde, Sie haben es ja oben schon gesagt, also man würde sich bei den Effekten als Lobby, würde man sich da drauf stürzen, aber wahrscheinlich würde man sich erstmal auf das Design selbst stürzen und würde sagen, die gesamte Analyse steht und fällt mit der sogenannten Parallel Trends Annahme. Mhm. Also dieses Difference in Differences, das funktioniert ja nur dann sauber, wenn die später exponierten und die nicht exponierten Kohorten ohne das Gesetz, wenn die sich gleich entwickelt hätten. Und ja, dann sind wir bei Dingen, die wir schon sehr oft besprochen haben, auch schon zu Pandemiezeiten oft besprochen haben. Es sind Kohorten unterschiedlicher Epochen miteinander vergleichbar, weil Epochen natürlich Veränderungen mit sich bringen. Mhm. Fortschritte oder auch, wenn man jetzt die jetzige Epoche nimmt, zu den 90er Jahren, zumindest politische Verschlechterungen.
Ja.
Also Epochen machen was mit Gesellschaften. Epochen machen Veränderungen. Und deshalb kann man nur darauf schauen, ob die Daten vor der Intervention ungefähr parallel laufen. Das haben die Autoren gemacht, aber letztlich bleibt diese Annahme das Herzstück und auch die Achillesferse der gesamten Studie.
Ja.
Also anatomisch wird es jetzt exotisch, ja. Herzstück und Achillesferse zugleich. Also das ist die Vergleichbarkeit unterschiedliche Kohorten in unterschiedlichen Jahrzehnten.
Ja.
Der zweite Punkt betrifft die viel zitierte Dosis-Wirkungsbeziehung. Also die Autoren argumentieren, dass 18 Monate Exposition stärker wirken als 6 Monate Exposition. Mhm. Das klingt erstmal so wie ein Kausalitätsargument, aber ist es eigentlich nicht. Wir vergleichen hier unterschiedliche Kohorten und auch keine individuell gemessene Dosis. Und die Unterschiede zwischen 6 und 8 Monaten, die sind auch nicht durchgehend statistisch signifikant. Mhm. Deshalb würde ich die Behauptung einer klaren Dosis-Wirkungsbeziehung wahrscheinlich vorsichtiger formulieren. Und drittens die Stichprobe. Also ursprünglich haben mehr als 500.000 Kinder teilgenommen, aber am Ende landen 320.000 in der Analyse. Das ist immer noch viel. Aber 40% der Ausgangsstichprobe gehen verloren.
Wo sind die hin?
Das sind welche, die Klassen wiederholt haben, die den Kindergarten übersprungen haben. Mhm. Das könnte problematisch sein, weil sich diese Kinder sozial oder gesundheitlich anders hätten entwickeln können und somit von den übrigen hätten unterscheiden können. Natürlich haben die Autoren Sensitivitätsanalysen gemacht und zeigen, dass die Ergebnisse robust bleiben. Aber irgendwie weht zumindest die Möglichkeit eines Selektionsbiases an, wenn 40% verloren gegangen sind.
Okay.
Und dann der spannendste Punkt ist die Verteilungsfrage. Die Effekte, die konzentrieren sich auf Kinder mit höheren Statusmüttern. Oder höher gebildeten Müttern, sagen wir es so. Mit Müttern höheren Statuses.
Ja, genau, also wohlhabender, ne? Und so weiter.
Richtig. Hm. Städtische Regionen. Bei Kindern von Müttern ohne Schulabschluss finden sich keine signifikanten Effekte.
Aha.
Und bei Mädchen in öffentlichen Schulen verschwindet der Effekt weitgehend. Und auf dem Land sieht man praktisch gar nicht mehr. Und das führt zu einer sehr unbequemen Frage. Sie ahnen es schon.
Ja.
Profitieren von solchen Public Health Maßnahmen am Ende vor allem die ohnehin schon Privilegierten?
So ist es.
Ja. Genau. Punkt erstmal.
Können wir nämlich nicht beantworten. Jetzt, Martin Scherer, haben Sie herrlich. Ja, ich habe mich auf diesen Moment gefreut. Die ganze Nacht. Ich habe kein Auge zugetan.
Ja, so ein satisfying Moment auch für mich.
Aber hallo, in 2 Minuten eine gesamte, so chlorreich von uns besprochene Arbeit zerfetzt.
Nein. Kaputt ist sie nicht.
Kaputt ist sie nicht, aber der Finger ist ganz tief in einer Wunde drin, nämlich im sozialen Gradienten, wenn ich das richtig sehe. Zumindest eine Vermutung, sagen wir es mal so. Es ist eine vermutete Wunde, nämlich dass auch diese Arbeit hier durchaus zeigen kann, dass wir ein Armutsproblem in der Gesellschaft haben.
Ja, natürlich. Natürlich, aber deshalb ist doch die Studie so wichtig und deshalb liefert sie doch auch Argumente dafür, dass Deutschland endlich mal handeln muss und nicht sich jetzt nur auf das Verhalten vor dem Supermarktregal konzentrieren muss, sondern auch das Regal selbst verändern muss.
Ja.
Und erst wenn ich das Regal verändere, dann erreiche ich alle. Wenn ich das Verhalten am Regal als Fokus nehme, dann erreiche ich nur bestimmte Bevölkerungsgruppen, nämlich die, die gesundheitsbewusst sind.
Das heißt, letztlich ein Punkt, der vielleicht viel zu kurz kommt, nee, ich glaube, das vielleicht kann ich streichen, in der Präventionsdebatte und in der Präventionspolitik ist das Thema Bildung, Bildung und nochmals Bildung, oder?
Das ist ein wichtiger Aspekt. Und der zweite ist, die Ernährungsumgebung insgesamt zu verändern. Hm. Werbeverbot für ungesunde Lebensmittel, das haben die in Chile auch gemacht. Ja. Das Schulessen verändert und dann eben das Labeling. Und insgesamt nochmal weniger Zucker reingepackt in die Sachen. Ist es denn so schwer?
Hm.
Entschuldigung. Bin ja Wissenschaftler und kein Aktivist. Bin Wissenschaftler und kein Aktivist, das muss man unterscheiden, aber irgendwie greift man sich da schon manchmal an den Kopf, warum man als Gesellschaft so einfache Methoden der Gesunderhaltung einfach liegen lässt. Und stattdessen verkauft man Ozempic und Wegovy.
Ja.
Es ist absurd.
Ich sag's mal so, wäre ich Zuckerhersteller, Besitzer, hätte ich längst ein gehöriges Aktienpaket von entsprechenden pharmazeutischen Unternehmen erworben. Dann haben wir es wieder, ne? So, dann schließt sich der Kreis. Also, wir haben gesehen, was Chile macht, was machen kann. Und was machen wir? Nix. Sie haben es gerade gesagt, ne? Und sie reiben sich als nicht aktivistischer Wissenschaftler trotzdem die Augen.
Ja.
Wenn wir jetzt nochmal ehrlich sind mit all den Einschränkungen, die Sie besprochen haben, und auch all den ermutigenden Dingen aus dieser Arbeit, was können wir dafür jetzt wirklich generell für uns als Gesellschaft mitnehmen? Was können wir vielleicht auch für die Präventionspolitik in Deutschland mitnehmen? / sollten. Jetzt dürfen Sie mal ein bisschen aktivistisch sein.
Naja, also wenn man das Ganze jetzt ein bisschen zuspitzt, dann ist Chile ja ein Land, das versucht hat, die gesamte Ernährungsumgebung zu verändern. Und Deutschland setzt traditionell stärker auf Informationen, auf Aufklärung, auf individuelle Verantwortung. Es klingt erstmal vernünftig, aber wie gesagt, die Evidenz für reine Verhaltensprävention ist oft enttäuschend, insbesondere wenn man Bevölkerungseffekte erzielen möchte. Das ist das, was ich eben gesagt habe. Nicht das Adressieren. Alleine adressieren, was vor dem Regal passiert oder am Regal passiert im Supermarkt, das Supermarktregal selbst verändern. Und wir führen noch sehr intensive Debatten in Deutschland, während andere Länder längst gehandelt haben. Das Spannende an dieser chilenischen Studie ist, das sind nicht allein die schwarzen Achtecke, sondern wenn man das auf unser Land überträgt, sind wir bereit, gesundheitspolitisch in eine Umgebung einzugreifen, in der alltägliche Entscheidungen getroffen werden. Chile sagt ja.
Mhm.
Chile sagt ja zu Warnhinweisen, ja zu Werbebeschränkungen, ja zu Regeln in der Schule oder auch zu Eingriffen in die Produkte selber. Und wie gesagt, Deutschland diskutiert seit Jahren intensiv über deutlich kleinere Eingriffe wie Zuckersteuer oder verpflichtende Nahrungsmittelkennzeichnung. Wie gesagt, Nutri-Score, der freiwillig ist, macht gar keinen Sinn, meines Erachtens, hier die Freiwilligkeit.
Ja.
Also last not least, man muss die chilenische Politik nicht mögen, aber die Chilenen, die haben zumindest sich mal was getraut und können jetzt die Folgen messen. Und wir diskutieren noch.
Ja.
Und vielleicht ist das die eigentliche Botschaft der Arbeit. Also nicht jede Maßnahme muss für sich allein einen riesigen Effekt haben. Aber das Entscheidende ist, dass mehrere kleine Maßnahmen gleichzeitig wirken.
Mhm.
Und das kann man da sehen in Chile. Damit tun wir uns noch schwer.
Okay, das ist das Fazit aus Systemsicht und auch in Richtung Berlin und Co. Wenn wir jetzt nochmal an die Hörerinnen und Hörer denken, die in den Praxen und in den Kliniken arbeiten, ne? Und quasi die ärztlichen Hörerinnen und Hörer, die sagen, ja, schön, was ihr da aus Chile jetzt besprochen habt, kann ja eh nichts mit anfangen. Also sie haben ja oben auch gesagt, diese 0,03 Standardabweichung, die sieht man als Kinderärztin ja gar nicht. Was können Sie vielleicht trotzdem Ihren Kolleginnen und Kollegen mitgeben aus dieser Arbeit?
Also es stimmt, also man kann da jetzt keine klaren Empfehlungen draus ableiten, wie zum Beispiel nach Chile auszuwandern oder schwarze Achtecke auf jede Cornflakes-Packung zu machen. Nein, aber wir Ärztinnen und Ärzte, wir überschätzen oft, wie stark Gesundheit durch individuelle Entscheidungen entsteht. Und wir unterschätzen, wie stark die Individuen durch ihre Umgebung geprägt werden. Daran erinnert uns die chilenische Studie. Also manche der wirksamsten Maßnahmen, die liegen außerhalb unseres unmittelbaren Einflussbereichs. Hm. Und das sind wir wieder in der Gemeindemedizin, in der Allgemeinmedizin und Familienmedizin. Da kommt wieder das ganze biopsychosoziale Modell zum Tragen und zeigt uns eigentlich, dass Allgemeinmedizin schon auch angewandte Public Health ist.
Ja.
Also für die einzelne Hausärztin bedeutet das, also erstens bescheiden bleiben, wenn wir über die Möglichkeiten individueller Beratung sprechen. Das heißt jetzt nicht, dass wir da nicht beraten sollen. Ja, aber sich klar machen, was das für Effekte hat. Und zweitens sollten wir gesundheitspolitische Maßnahmen nicht vorschnell als Bevormundung abtun, sondern wir sollten sie als Ergänzung zur Verhaltensprävention sehen. Und wenn dann kleine Veränderungen in der Ernährungsumgebung tatsächlich messbare Effekte auf Bevölkerungsebene erzeugen, dann bewirkt eine, das und das ist vielleicht mit die Kernbotschaft, dann bewirkt eine gute Gesundheitspolitik manchmal mehr als die 100. Ernährungsberatung.
Ja, dieses Buzzword oder das ist ja eigentlich eine Bullshit-Antwort mit Bevormundung, das kommt ja ganz oft und auch in vielen anderen Politikbereichen. Das ist so mit der gröbste Unfug, den man sich denken kann. Das wäre so, als wenn ich sage, ja, Waffenregulation, dass die nicht jeder frei besitzen darf, ist auch Bevormundung, oder? Also ist albern.
Damit könnte man mit dem Begriff der Bevormundung könnte man jede Form von Regulatorik aushebeln. Wir haben an vielen Stellen haben wir viel unsinnige Regulatorik, aber an vielen entscheidenden zu wenig.
Ja. Und manchmal denkt man, manche Industrievertreter wünschen sich die höchstmögliche Libertinage aus einem einzigen Grund, damit ihr Geldsackel schön voll werde. So, Martin Scherer, da war das Känguru wieder kurz dabei. Lässt sich dann nicht immer ganz vermeiden. Man muss ja auch mal aus der Haut fahren dürfen, auch wenn wir hier nicht aktivieren. Wir sind ja keine Aktivisten, nicht wahr? Martin Scherer, hat Spaß gemacht. Interessante Arbeit. Sollten wir mehr davon haben. Und vielleicht schaffen wir es dann demnächst. Wir waren da jetzt sehr politisch unterwegs in den letzten Wochen. Vielleicht kommen wir mal wieder dann absehbar ja auch eher so in klinische Themen hinein, in klinische Studien. Wir werden gucken, was wir da finden. Gibt auch viel, mit Verlaub, Bullshit da draußen. Und wir sind an dem wunderschönen Punkt, dass Sie es wieder mit einem Cliffhangerchen versuchen dürfen.
Mache ich gleich. Darf ich Ihnen vorher noch eine Frage stellen?
Sie dürfen alles.
Also gab es da eigentlich Kritik für, dass wir so politisch unterwegs waren in den letzten Wochen?
Kritik im wohlwollenden Sinne. Also im Sinne von, es ist den Leuten aufgefallen und sie nehmen das zur Kenntnis, dass es so ist. Und das habe ich verbunden mit dem Wunsch, mach doch auch hier und da mal wieder ein paar klinische Sachen.
Und fällt die Studie dann da rein, hoffe ich mal.
Das ist doch jetzt ein schönes Zwischending, oder?
Absolut. Praktisch der Übergang von der Politik wieder in die evidenzbasierte Medizin.
Ja.
Ja, und vielleicht ist das dann auch der Cliffhanger. Weil wir haben jetzt viel über Geld geredet und über Spargesetze und alles Mögliche. Aber es ging ja dann auch immer wieder mal um Qualis. Also wie viel Geld wir investieren und was wir dann am Ende an besserem Leben haben. Und da hat sich einer unserer Hörer eingeschaltet. Und was haben wir gemacht? LinkedIn eingeladen.
Das ist ganz einfach. Liebe Leute, bedenkt, was passiert, wenn ihr uns Hörerpost schickt.
Dann werdet ihr eingeladen.
Genau, Pech gehabt.
Ja. Jetzt schickt uns keiner mehr Post. Das können wir auch nicht machen.
Also reden wir drüber, über Qualis, über die Bewertung des Lebens, ob das ein Go oder No-Go ist.
So ist es.
Alles klar, vielen Dank. Freue mich drauf. Und vorher sehen wir uns noch in Paris. Und alle anderen da draußen hören uns aus Paris. Bis dann. Tschüss.
Tschüss.